Willkommen bei Geschichten des Todes. Ich bin Caro. Die Triggerwarnung findet ihr in der Folgenbeschreibung. Die größte Verletzung der Menschenrechte in der Geschichte Brasiliens hat ein Datum und einen Namen. Massaker von Carandiru. Den ersten Schritt gehen wir zurück an diesen Ort in das Jahr 1992. Das Gefängnis namens Casa de Detenção de São Paulo in dem Bundesstaat São Paulo ist das größte in Brasilien. Der Bau des Complexo Penitenciário Paulista begann in den 1920er Jahren mit dem ersten quadratischen Komplex, dem Penitenciário do Estado. Mit dem Bau 2 der Casa Detenção wurde das Gefängnis im Jahr 1956 eingeweiht. Zu dieser Zeit ist es für 3250 Insassen gedacht, doch die Anzahl der Insassen steigt. In den 70er Jahren wurde seine Kapazität auf 6300 erweitert. Mit dem Anbau 3 1973 der Penitenciária Feminina und 1983 dem vierten Bau, dem Centro de Observação Criminológica. Das Gefängnis ist im Volksmund besser bekannt als Complexo Penitenciário do Carandiru oder einfach nur Carandiru. Carandiru im Jahr 1992. Mehr als 7200 Häftlinge sitzen hinter den Mauern des riesigen Gebäudekomplexes, nur wenige U-Bahn-Stationen vom Zentrum St. Paulos entfernt. Die Zellen sind hoffnungslos überbelegt. Genau genommen sind die Gefängnisse in Brasilien um fast ein Drittel überbelegt. Auf 170.000 Plätze kommen 230.000 Gefangene. In einigen Zellen leben mehr als 20 Häftlinge. Die meisten von ihnen haben gerade einmal 3 Quadratmeter Platz. Viele schlafen auf dem Boden. Bis zur Decke hinauf haben die Insassen irgendwie Hängematten gespannt, um so übereinander geschichtet schlafen zu können. Die hygienischen Bedingungen sind erschreckend und katastrophal. In einigen Gefängnissen gibt es nicht einmal Toilettenpapier, Seife und Kleidung. Sie können sich nicht duschen, weil nur zweimal am Tag kurz das Wasser angestellt wird. Überall sind Ratten und große braune Tropenkakerlaken. Für die Notdurft oft nur einen Eimer. Die Insassen haben keinen Zugang zu medizinischer Versorgung. Sie werden krank und sterben. Die AIDS- und Tuberkulose-Rate lag weit höher als im Landesdurchschnitt. Staatliche Kliniken sind zwar zur Behandlung von Gefangenen verpflichtet, die meisten Krankenhäuser verweigern jedoch deren Aufnahme, weil sie schon so oft in blutige Befreiungsaktionen hineingezogen worden sind. Das Gefängnis Carandiru besteht aus diesen 4 riesigen quadratischen Blocks. Um sie gezogen, eine hohe Steinmauer. Auf dem Hof patrouillieren die Aufseher. Ein erster Schritt hinein in eines der Gebäude kommt einem ein penetranter Geruch, die Mischung des Reinigungsmittels mit Pinienöl, das sie dort benutzt haben, und der Geruch der Essensreste entgegen. Sie bekommen nämlich nur verdorbene Lebensmittel und mussten die ganzen schlechten Stellen herausschneiden. Die Gefangenen konnten sich ja nicht wirklich beschweren, also lieferten sie ihnen das ganze verdorbene Essen, das sonst auf dem Müll gelandet wäre. Sie wuschen und kochten alles gründlich und würzten mit Kräutern, die ihnen ihre Familien mitgebracht hatten. Mit den Gewürzen wurde drin auch gehandelt. Handel wird mit allem Möglichen betrieben. Auch die Drogensucht ist hier groß geschrieben. Die Grenzen nach draußen sind durchlässig. Die Ware bringen Besucher mit oder bestechliche Wärter, die sich noch etwas zu ihrem Monatslohn hinzuverdienen wollen. Die Leute draußen meinen, hier drinnen lebe eine Masse von Wilden, die sich gegenseitig umbringen. Aber das stimmt so nicht. Der Messerstecher unterscheidet sich vom Drogendealer, der Bankräuber vom Mörder. Jeder hat sein eigenes Gesicht, seine eigene Identität. Auf der unteren Stufe stehen die Kindermörder und Vergewaltiger. Zusätzlich zur Haftstrafe sind sie der Willkür der Mithäftlinge ausgesetzt. Die Comando Vermelho, auch als das Rote Kommando bekannt, ist Brasiliens älteste kriminelle Gruppe, die 1970 im Gefängnis von Rio de Janeiro gegründet wurde. Sie sind für die meisten Drogen im Gefängnis verantwortlich. Das Gangleben findet auch hinter den Mauern statt. Alltäglich kommt es zu handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen den Gefangenen. Auseinandersetzungen, die schnell zum nächsten Aufstand werden können. Es kann jeden Moment etwas passieren. Statt Schlagstücken, wie in den meisten Haftanstalten üblich, tragen die Wärter hier Gewehre mit scharfer Munition. Nur so schaffen sie es, die Lage unter Kontrolle zu halten. Gott liebt dich, versprach die Inschrift neben einem großen Christusbild beim Gittertor im Durchgang zu Pavillon 9. 2000 Gefangene waren im Block für Ersttäter und Untersuchungshäftlinge untergebracht. In dem fünfstöckigen Gebäude kommt es am 2. Oktober 1992 zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Häftlingen. Die Schlägerei eskaliert. Die angespannte Stimmung unter den Zuschauern schlägt schnell zu einem aufbrausenden Chaos über. Die Häftlinge schreien laut. Ein Aufstand tobt sich an. Schon schnell ist das Ausmaß der 2000 tobenden Inhaftierten nicht mehr einzuschätzen. Der Gouverneur von St. Paulo, Luis Antonio Flori, gibt grünes Licht. Nach 3 Stunden der Gewalt und des Aufstandes betreten mehr als 300, fast 350 Polizisten die Haftanstalt. Obwohl die Häftlinge weiße Fahnen gehisst und ihre Stilette in den Hof geworfen hatten, schossen die Polizisten auf Befehl von Oberst Ubiratan Guimares etwa 30 Minuten mehr als 100 Insassen nieder. 102 Gefangene wurden erschossen und weitere 9 starben an Stichwunden, die nicht behandelt wurden. 87 weitere Menschen sind verletzt worden. Polizisten kamen nicht zu Schaden. Einige Zeugen schätzen jedoch, dass die Zahl der Opfer sehr viel höher war. Eine Schätzung beläuft sich auf mindestens 250 Opfer. Eine Schätzung, die nicht zu weit hergeholt ist, wenn man bedenkt, dass die Polizei 3500 Schüsse mit Pistolen und Maschinengewehren abgegeben hat. Autopsien ergaben später, dass die Todesopfer im Durchschnitt 5 Schussverletzungen aufwiesen. Die Mehrzahl der Opfer wies außerdem Schüsse in Kopf und Brustkorb auf. Dieser Umstand ließ die Untersuchungskommission zu dem Schluss kommen, dass die Polizei zu keiner Zeit einen Ausweg aus der Krise mittels Verhandlungen plante. Das Ziel war klar, den Gefängnisaufstand um jeden Preis und ohne Rücksicht auf Verluste zu beenden. Für die zahlreichen Opfer, welche an diesem Tag das Leben verloren haben, wurde vorerst kein einziger Polizist vor Gericht gestellt. Dieses schreckliche Ereignis war markant und beeinflusste das Verständnis der Gefängnisseelsorge in Brasilien sehr und trug dazu bei, dass das Thema »Der Traum Gottes ist, eine Welt ohne Gefängnisse« zum Leitwort der Sendung der Gefängnisseelsorge machte. Obwohl die Gefängnisseelsorge mit wenigen Mitgliedern immer wieder die zuständigen Behörden anfragten und anklagten, bekamen sie keine Rückmeldungen. Seitdem bestimmt die Gewalt vollends das Leben in Carandiru. Dort ist die Gefahr, ermordet zu werden, nach offiziellen Angaben 10-mal so hoch wie in den gefährlichsten Städten der Welt. Häftlinge in Carandiru gründen eine Gruppe namens PCC im Jahr 1993. Die Buchstaben PCC stehen für Primeiro Comando da Capital, also erstes Kommando der Hauptstadt. Dies soll als Schutz vor der Willkür seitens der Aufsteher und der Polizei dienen. Sie verlangen Geld gegen Personenschutz. Ab nun rangieren im Gefängnis ganz oben die Anführer des PCC. Wer gegen den PCC-Kodex verstößt, hat sein Leben verspielt. In Carandiru herrschen ungeschriebene Gesetze. Sie sind härter als außerhalb der Gefängnismauern. Und die Höchststrafe ist der Tod. Alle Mitglieder des PCC sind verpflichtet, nach ihrer Freilassung an die Partei einen Teil ihres Einkommens abzuführen. Nichtzahlern droht der Tod. Unter der Rangebene der Gründern, wie Gelelao, kommen die sogenannten Piloten. Jedes Gefängnis untersteht dem Kommando eines Piloten. Ihm wiederum sind seine Soldaten unterstellt, die zu absolutem Gehorsam verpflichtet sind, wofür sie eine Reihe von Privilegien genießen, wie zum Beispiel saubere Gefängniszellen. Die Piloten entscheiden auch darüber, welchem Taufritual sich Angeworbene unterziehen müssen. Einigen genügt die Anerkennung des umfassenden Status, andere fordern das Trinken von Tierblut. Ein getaufter Gefangener schwört den Anführern Loyalität im Austausch gegen Personenschutz und wird Presbetizado genannt. Die PCC-Anhänger haben das Sagen und sie werden zu der mächtigsten Verbrecherorganisation Brasiliens. Im Jahr 1999 wurde das brasilianische Revolutionärskommando zur Kriminalität gegründet, dessen Versuch aber scheiterte, die Vormachtstellung des PCC zu brechen. Im Jahr 2001 geschahen 2 wichtige Punkte in Brasiliens Gefängnisgeschichte. Das Interesse der Gang am Drogenhandel ergab sich zusammen mit dem Beitritt von Marcos Williams Camacho, dem Marcola, in ihre Kommandozentrale. Marcola entfernte die ehemaligen Anführer und erließ seine Todesurteile. Nachdem die alten Gründer des PCC von einer neuen 7-köpfigen Führungsregie unter Leitung Marcolas abgelöst wurden, hat sich die Organisation aufs Geschäftemachen konzentriert. Zu Beginn entschied er, anstatt Geld zu jeder Gelegenheit zu verlangen, eine monatliche Geldeintreibung festzusetzen für die Kasse des Kollektivs. Die Gangmitglieder zahlen monatliche Mitgliederbeiträge. Manche würden behaupten, sie fühlen sich im Schutze des PCC sicher. Doch es führte nicht dazu, dass die Aufstände und die allgemeine Situation hinter den Mauern sich verbessert. Im selben Jahr noch organisierte das PCC eine riesige Häftlingsrevolte, die am 18. Februar in 29 Gefängnissen des Bundesstaates St. Paulo gleichzeitig stattfand. Etwa 28.000 Strafgefangene beteiligten sich an der sogenannten Mega-Rebellion. Über Handys, die hinter die Gefängnismauern geschmuggelt worden waren, hielten die Meuterer Kontakt zueinander. An einem Sonntag, dem traditionellen Besuchstag in den Gefängnissen, nahmen sie rund 10.000 Besucher als Geiseln, darunter viele Frauen und Kinder. Der Aufstand, in dessen Verlauf 16 Menschen getötet wurden, dauerte 24 Stunden, bis die Stoßtruppen der Militärpolizei ihn niederschlugen. Diese Revolte diente anders als zuvor nicht dem Zweck, Haftverbesserungen zu erreichen. Hier ging es allein um die Privilegien der Oberbosse, die ihre Verlegung in andere Knäste rückgängig machen wollten. In den Stunden nach Ausbruch der Revolte ließen sie mit weißem Kalk die Zahlen 1533 auf die braune Erde des Zuchthausinnenhofs in Carandiru streuen. 1533 bezeichnet die Stellung des Buchstaben im Alphabet, ein primitiver Code der Gangster für die Initialien ihres Vereins, PCC. Noch ein sehr wichtiger Punkt im Jahr 2001. Erst 9 Jahre nach dem Massaker von 1992 kommt es zu einer Anklage des Oberst Ubiratan Guimares, welcher Kommandeur bei der Niederschlagung der Revolte war. Die Verteidigung berief sich darauf, dass die Polizisten in Notwehr handelten, während die Anklage es als erwiesen ansah, dass die Häftlinge gezielt getötet wurden. Im Juni 2001 wurde er zu 632 Jahren Haft verurteilt. Die Tatsache, dass es sich bei ihm um eine erste Verurteilung handelte, ermöglichte es ihm jedoch, Rechtsmittel dagegen einzulegen und somit der Gefängnisstrafe zu entgehen. Aber Guimares umging nicht nur seine Haftstrafe, die Aufmerksamkeit, die ihm durch den Fall in den Medien zuteil wurde, öffnete ihm die Türen für eine Karriere in der Politik. Ein Jahr später wurde er zum Abgeordneten der Sozialdemokratischen Partei von São Paulo gewählt und genießt politische Immunität. Im September, nach jahrelanger internationaler Kritik, wurde das Gefängnis Carandiru geschlossen und die letzten Gefangenen wurden in Gefängnisse auf dem Land verlegt. Am 8. Dezember 2002 wurde dann durch den Gouverneur Geraldo Alckmin der Abriss von Pavillon 6, 8 und 9 des Gefängnisses durchgeführt. Ein Kultur- und Erholungszentrum namens Parque da Juventud entstand daraus. Doch trotz der Schließung von Carandiru, der Ursprung des PCC, ist die Macht groß. Die Anhängerzahlen sind enorm. Im Jahr 2003 hatten sich im Bundesstaat São Paulo immerhin 93.000 der insgesamt 102.000 Gefangenen angeschlossen. Obwohl die Anführer des PCC nach wie vor hinter Gittern sitzen, hat die Organisation in den vergangenen Jahren überwiegend außerhalb der Gefängnismauern neue Mitglieder hinzugewonnen. Eine 500.000 sollen es sein. Sie beherrscht nicht nur die Strafanstalten des Landes, das PCC betreibt Drogenhandel, begeht Banküberfälle, Morde und Entführungen. Sie machten auf sich aufmerksam, auch außerhalb der Haftanstalten waren sie schon aufgefallen. Sowohl in der Metropolregion als auch in vielen Städten im Inneren des Bundesstaates fielen Polizeikräfte, Wachen, öffentliche Einrichtungen und Busse einer Serie von Angriffen zum Opfer. Im Jahr 2005 gehörten 40% der von der Polizei auf Straßen und Landsitzen des Bundesstaates beschlagnahmten großen Kokainlieferungen dieser Gang. Nachdem im Jahr 2006 die parlamentarische Immunität ausläuft, wurde im Februar das Urteil gegen den Oberst Guimares im Revisionsverfahren gesprochen und aufgrund von Verfahrensfehlern wurde das erstinstanzliche Urteil aufgehoben. Die Richter sprachen ihn schließlich von jeder Verantwortung frei, da sie davon ausgingen, dass Guimares nur Befehle ausgeführt habe. Seine Frau war es schlussendlich, welche ihm sein Urteil gab. Sein Körper wurde am 10. September 2006 mit einer Kugel in der Brust gefunden, die seine Geliebte abgegeben hatte. In demselben Jahr 2006 wird die Gruppe Familia do Norte, kurz FDN, gegründet und wird vor allem in ihrer Region, in der Amazonas-Metropole Manaus, sehr mächtig. Das PCC und das Kommando Fermelo erhalten Konkurrenz im Drogenhandel und auch hinter den Mauern kommt es immer zu mehr Konflikten. 22 Jahre nach dem Massaker von Carandiru hat Brasiliens Justiz dieses Kapitel geschlossen. Am 2. April 2014 verurteilte ein Gericht in São Paulo die letzten 15 angeklagten Mitglieder der Militärpolizei. Aufgrund seiner Komplexität wurde der Prozess in 4 Etappen unterteilt. In der ersten Phase, im April 2013, wurden 23 Polizisten wegen des Todes von 13 Gefangenen zu 156 Jahren Gefängnis verurteilt. Im August 2013, in der zweiten Phase, erhielten weitere 25 Polizisten Haftstrafen von jeweils 624 Jahren aufgrund ihrer Beteiligung an der Ermordung von 52 Häftlingen an jenem 2. Oktober 1992. Die dritte Etappe endete am 19. März 2014 mit der Verurteilung von 9 Polizisten, die zu 96 Jahren Gefängnis verurteilt worden sind, und einem 10. Polizisten, der 104 Jahre Haft wegen seiner Mitwirkung am Tod von weiteren 8 Gefangenen erhielt. Der Prozess fand seinen Abschluss mit der Bestrafung von weiteren 15 Polizisten zu Gefängnisstrafen von 48 Jahren wegen der Beteiligung am Mord von 4 Häftlingen. So endete die vierte und letzte Phase des Prozesses. Insgesamt wurden 73 Polizisten für ihre Taten zu insgesamt 20.876 Jahren Haft verurteilt. Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff zeigte sich nach dem letzten Urteil zufrieden. Menschen kritisieren, dass jene, die in erster Linie für den Übergriff auf das Gefängnis verantwortlich wären, da sie ihn angeordnet hatten, nicht vor Gericht gestellt worden sind. So wie der Gouverneur von São Paulo, Luiz Antônio Fleury, der Sekretär für Sicherheitsfragen, Pedro Campos, und jene Polizeikräfte, die die Operation leiteten. Und die schrecklichen Zustände in Brasilien halten an. Immer wieder versucht die Regierung mit neuen Gesetzen eine Veränderung zu bewirken. Im Vorfeld der Olympischen Spiele sowie der Fußball-Weltmeisterschaft und angesichts unerwartet heftiger Proteste verabschiedete Rousseff unter starkem Druck seitens der USA im Jahr 2013 ein repressives Antiterrorgesetz. Außerdem beschloss sie noch ein weiteres Gesetz, das der Polizei mehr Befugnisse zur Beschaffung von Beweismitteln sowie weitreichende Rechte gab, um mutmaßliche kriminelle Organisationen zu infiltrieren. Doch die Organisationen kämpfen weiter. Nach jahrelangem Bandenkrieg haben die FDN und die Kommando Vermelho 2015 einen Vertrag zur gemeinsamen Kontrolle des Solimões-Flusses geschlossen, welcher eine der bedeutendsten Routen der Drogenhändler von Kolumbien und Peru nach Brasilien darstellt. Sie wollten die Ausbreitung des PCC im Norden, insbesondere im Amazonas, verhindern. Doch nicht einmal nach 3 Jahren kommt es zu einem Vorfall. Der Anführer der FDN, Gelson Carnuba, alias Manu Chi, hat seine Gang hintergangen und hat sich der feindlichen Partei, dem Kommando Vermelho, angeschlossen. Die Gangs haben ihren anhaltenden Waffenstillstand beendet und streiten sich nun über eine strategisch sehr günstig gelegene Drogenhandelsroute im Norden des Amazonas. Im Jahr 2017 eskalierte ein Streit zwischen den rivalisierenden Häftlingsgruppen in der nordbrasilianischen Stadt Manaus. Die entstehende Gefängnisrevolte forderte 56 Opfer. 12 Gefängniswärter und zahlreiche Häftlinge seien zeitweise als Geiseln genommen worden. Geköpfte Leichen von 6 Inhaftierten seien von Aufständischen aus dem Gebäude geworfen worden. Erst nach 17 Stunden konnten die Sicherheitskräfte die Kontrolle über die Haftanstalt Anísio Jobim wiedergewinnen. Es handelte sich hierbei um die höchste Opferzahl bei einer Gefängnisrevolte in Brasilien seit 1992. Dutzende Angehörige von Häftlingen versammelten sich vor der Haftanstalt, um Auskunft über inhaftierte Verwandte zu bekommen. Bei einer weiteren Meuterei in einer nur 100 Meter entfernten anderen Haftanstalt konnten 87 Häftlinge flüchten. In einem dritten Gefängnis in unmittelbarer Nähe unterdrückten die Sicherheitsbehörden einen Aufstand rasch. Die Revolten waren nach Regierungsangaben vom PCC koordiniert. In den folgenden Jahren kam es immer wieder zu Aufständen in den Gefängnissen. Allein im Bundesstaat São Paulo kam es monatlich zu mindestens 2 Aufständen. Die Behörden sind hilflos. Dabei haben andere Staaten schon bewiesen, dass es auch anders geht. In Rio de Janeiro werden die Gefängniswärter speziell für brenzlige Situationen geschult, mit der Folge, dass die Aufstände nachließen. Doch leider haben sich auch bis heute die Umstände noch immer nicht verbessert. Einem Bericht vom 29. Juli 2023 zufolge gab es erneut Opfer von Aufständen. Ein fast 24 Stunden andauernder Aufstand erschütterte ein Hochsicherheitsgefängnis im brasilianischen Bundesstaat Acre im Norden des Landes. Mindestens 5 Häftlinge verloren dabei ihr Leben. 2 Häftlinge und ein Polizist sind verletzt. 13 Häftlinge versuchten aus dem Antônio Amoro-Gefängnis zu fliehen, scheiterten jedoch und wurden von den Wärtern, die das Gebäude bewachten, überwältigt. Als die Situation eskalierte, seien die Behörden gezwungen gewesen, mit aller Kraft einzugreifen, um die Kontrolle über das Gefängnis wiederherzustellen. Im Zuge der Aktion stellten die Sicherheitskräfte 15 Schusswaffen sicher. Der Minister für Justiz und öffentliche Sicherheit von Accra äußerte sich zu den Vorkommnissen, es würde eine gründliche Untersuchung aller Umstände stattfinden. Und man werde alles daran setzen, die aufgetretenen Fehler im Gefängnissystem zu korrigieren, um ähnliche Vorfälle in der Zukunft zu verhindern. Als Reaktion auf die Ernsthaftigkeit der Lage richtete die örtliche Regierung einen Krisenstab ein. Dieser solle in enger Zusammenarbeit mit den Behörden in Brasilien daran arbeiten, die Situation unter Kontrolle zu bringen und weitere Gewaltausbrüche zu verhindern. Aber die Situation ist weit davon entfernt, sich zu verbessern. Im Gegenteil, sie verschärft sich durch die Menschenmassen, die dort inhaftiert sind. Im Jahr 1992 saßen laut Amnesty International 114.337 Häftlinge in brasilianischen Gefängnissen ein. Heute sind dort mehr als 800.000 Menschen inhaftiert. Die Kapazität der brasilianischen Haftanstalten liegt jedoch bei maximal 300.000 Gefangenen. Länger als 30 Jahre darf in Brasilien von Gesetzes wegen niemand einsitzen. Doch sind auch Fälle bekannt von Gefangenen, die nach Verbüßung der Strafe weiter eingesperrt bleiben, weil sie vergessen worden waren oder warten mussten, bis jemand die von korrupten Wärtern geforderte Summe aufbringen konnte. Oder andere, welche eingesperrt sind und vergeblich auf eine Verurteilung warten und dementsprechend auf eine mögliche Freilassung. Dies war die Geschichte des Massaker von Carandiru und den Wendepunkt, den man damit verpasst hat. Um dir jetzt deine Bilder aus dem Kopf zu nehmen, erzähle ich dir noch eine Heldentat. Unsere heutige Heldentat ereignete sich auf dem Flug KL701 von Amsterdam nach Buenos Aires, als sich das Flugzeug Brasilien näherte. Eine 42-jährige Niederländerin verlor über dem Atlantik das Bewusstsein und hatte keinen Puls mehr. Bei Sonnenaufgang hörte der argentinische Arzt Jonathan Mareco eine Durchsage der Besatzung, die fragte, ob ein Arzt an Bord sei. Er meldete sich umgehend, ebenso wie sein Kollege Rodrigo Salinas, Leiter der Arthritis-Abteilung. Der Kampf um das Leben der Frau dauerte ganze 1,5 Stunden. Die Maschine ist dann schließlich im brasilianischen Sao Paulo notgelandet. Nach der Landung am Flughafen von Sao Paulo halfen Mareco und sein Kollege dabei, die Frau auf eine Trage zu legen. Die Niederländerin wurde in ein Krankenhaus der Stadt eingeliefert. Anschließend flog das KLM-Flugzeug weiter nach Buenos Aires. Die beiden argentinischen Ärzte, die von einer Konferenz aus Amsterdam zurückkehrten, erhielten von den Passagieren lauten Applaus für ihre Heldentaten. Laut Mareco hatte die Niederländerin Glück gehabt. Er und sein Kollege hätten ursprünglich gar nicht an Bord dieser Maschine sein sollen. Der eigentlich geplante Flug sei überbucht gewesen. KLM hatte uns angeboten, einen Tag später zu fliegen und in einem Hotel am Flughafen zu übernachten, sagte der Rheumatologe. Das hat der Niederländerin das Leben gerettet. Ich würde mich sehr über Rückmeldungen und eine Bewertung freuen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.